Deutschlandfunk. Börsenbericht.
Es ist wieder soweit. In Peking hat der Volkskongress begonnen. Das chinesische Scheinparlament tagt. 2 Wochen lang dauert das Treffen. Und es beginnt mit einem wirtschaftlichen Ausblick durch Premier Li Keqiang.
Unsere Wirtschaft ist mit Herausforderungen konfrontiert, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben. Es sind nationale und internationale Herausforderungen. Auf unserer Wirtschaft lastet ein Abwärtsdruck.
Und in Zahlen heißt das 6 bis 6,5% Wachstum in diesem Jahr. Sehr moderat für China. Ein Grund dafür ist auch der Handelskonflikt mit den USA. Und der belastet wiederum auch die Börsen weltweit. Schauen wir, wie es heute aussieht. Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Wie entwickelt sich der wichtigste Index?
Er steht leicht im Minus, 0,2% niedriger als gestern bei rund 11.570 Punkten. Dass in China eine Bandbreite für das Wachstum angepeilt wird, ist neu, dass die Bandbreite unter der Wachstumsrate vom letzten Jahr liegen würde. Das wurde im Wesentlichen von Volkswirten hier an der Börse so erwartet. Übrigens, falls Sie während unseres Schaltgespräches leise Musik, Unterhaltungsmusik im Hintergrund hören sollten, es gibt tatsächlich auch in Frankfurt ein paar Karnevalisten. Dienstag ist da ja der Fastnachtstag, aber ich sage Ihnen auch unter uns, es sind nur 3 einsame Narren hier auf dem Parkett.
Dann sind wir gespannt, wie viel Lärm die 3 machen können. Nicht nur China ist im Visier der USA, jetzt trifft es auch 2 Schwellenländer, die Türkei und Indien. Die sollen keine Zollvergünstigungen mehr bekommen, die sie bisher genossen haben. Und das schauen wir uns jetzt genauer an im Börsengespräch.
Ja, und das darf ich jetzt führen mit Holger Bahr. Er ist Volkswirt beim Spitzeninstitut der Deutschen Sparkassen bei der DK Bank. Herr Bahr, der US-Präsident, er möchte Indien und Türkei den Status als Entwicklungsländer aberkennen, sagt also, dass das keine Länder mehr seien mit Volkswirtschaften, die sozusagen noch auf dem Weg sind, sich zu höher entwickelten Industrien zu entwickeln. Bevor wir jetzt in das wohlfeile Trump-Bashing verfallen, ist an der These was dran?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die man heranziehen kann. Nimmt man nur einmal vielleicht den wichtigsten Wohlstandsindikator, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann wird man feststellen, dass hierzulande niemand ein durchschnittlicher Inder oder durchschnittliche Türke sein möchte. Da liegen diese Länder tatsächlich noch weit hinter dem, was man in Deutschland und in den USA so gewohnt ist. Und vor diesem Hintergrund, auch wenn man noch ein paar andere Indikatoren nimmt, speziell für Indien, dann wird man sagen, das sind definitiv noch Entwicklungsländer.
Das heißt, der Vorwurf ist nicht berechtigt. Das heißt auch, hier wird ein Handelskrieg angefacht oder am Laufen gehalten mit Argumenten, die eigentlich nicht zueinander passen. Auf der einen Seite eben der Vorwurf, dass Indien und die Türkei nicht das machen, was die Amerikaner gerne wollen. Und deswegen wird hier sozusagen so ausgeteilt.
Präsident Trump hat mit China oder Europa ja schon sozusagen seine größten Brocken oder mit Kanada und Mexiko, die Länder, mit denen er am meisten Handel treibt und wo die größten Defizite im Warenaustausch bestehen, die hat er ja alle schon mal sich vor die Brust genommen. Und insoweit geht er jetzt in der Liste der Defizitländer etwas weiter. Da braucht es dann schon ein paar Positionen, bis man zu Indien kommt. Bei der Türkei ist ehrlich gesagt der Güteraustausch so gering, dass es gar keine große Rolle spielt, aber er sucht sich eben Länder aus, wo es ein Handelsbilanzdefizit gibt und das möchte er reduzieren, sei es auch über diesen Umweg der nicht mehr Anerkennung der Zollvergünstigungen, die Amerikaner freiwillig diesen Entwicklungsländern mal zugebilligt haben.
Ja, mal zugebilligt in den 70er Jahren, seitdem hat sich doch viel verändert.
Hat sich verändert, aber und die Länder entwickeln sich auch. Sie werden auch größer und wohlhabender, aber sie sind eben auch noch, wenn man an Indizes, auf Aktien- oder Rentenseite guckt, sie gehören eben noch zu den Emerging Markets.
Ich habe mir mal Indien genauer angeguckt. Da ist dieser Streit, diese Auseinandersetzung über den fairen Handel mit Amerika nicht so ganz neu. Also vor einiger Zeit hat Indien zum Beispiel Importe von amerikanischen Medikamenten gedeckelt, gesagt, die dürfen hier nicht so teuer verkauft werden, wie das die Hersteller gerne hätten. Die Inder haben zum Beispiel auch Visa-Card und Mastercard vorgeschrieben, dass die Daten von indischen Kunden in Indien gelagert werden sollen. Und das ist etwas, was auch die Amerikaner bekritteln.
Ja, Er möchte Marktzugang auch für heimische Produkte in Indien haben. Da zeigten sich in den bilateralen Gesprächen die Inder nicht gesprächswillig, zumindest nicht so willig, wie er es haben möchte. Und dann, das sind wir aber von ihm durchaus schon gewohnt, dann sucht er nach seinen Mitteln, um eben Druck auszuüben. Und so kommt es jetzt dazu, dass Zollvergünstigungen zurückgenommen werden.
Und die Welthandelsorganisation als Institution, die sich eigentlich um sowas kümmern sollte, die bleibt da draußen?
Also sagen wir mal so, dadurch, dass es sich ja um einstmals freiwillig gewährte zusätzliche Vergünstigungen handelt, die kann man dann schon etwas leichter mal zurücknehmen. Das ist noch nichts wie in bestehenden Freihandelsvereinigungen sozusagen Strafzölle zu verhängen. Insoweit glaube ich, dass er hier zumindest, was die WTO anlangt, auf einer etwas besseren Seite steht, als das vielleicht bei Stahl und Aluminium oder bei Automobilen wäre oder dem Streit eben auch mit China.
Sagt Holger Bahr von der DK Bank. Vielen Dank.
Und Herr Busen, wir schauen jetzt noch auf einzelne Aktienbewegungen. Die Deutsche Bank gerät mal wieder in den Fokus wegen Berichten zu Geldwäsche und Russland. Worum geht's da?
Ein amerikanisches Recherchenetzwerk namens Organized Crime and Corruption Project hat zusammen mit Journalisten aus Litauen riesige Datenmengen gefunden, die dann unter anderem von der Süddeutschen Zeitung ausgewertet und überprüft wurden. Daraus ergibt sich ein neuer, milliardenschwerer Vorwurf von Geldwäsche in vielen verschiedenen Fällen. Sie haben aber alle mit Russland zu tun. Die Deutsche Bank kommt ins Spiel als sogenannte Korrespondenzbank. Sie selbst sagt, sie hätte da nicht die Pflicht gehabt, genau zu prüfen, was der Hintergrund der überweisenden Personen und Stellen ist, auch nicht die Zahlungsgründe. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Bank etwas für legal hält, was letztendlich dann doch nicht so legal war. Und so sind die Anleger lieber vorsichtig heute. Sie verkaufen die Aktien der Deutschen Bank. Sie steht 0,6% im Minus.
Schauen wir noch kurz auf Zahlen aus der zweiten Reihe. Wer ist da zu nennen?
Siltronic und Evonik, zwei schöne deutsche Firmennamen. Beide haben heute Zahlen vorgelegt für das letzte Quartal. Beide kommen sehr verschieden an. Siltronic, der Hersteller von Wafern, die in Computerchips gestanzt werden. Da gibt es ein Minus von 0,5%. Und Evonik, da steigt der Aktienkurs 4% nach oben.
Haben wir noch Euro-Anleihen und Gold?
Da ist heute relativ wenig Bewegung überall drin. Der Euro-Kurs aktuell bei einem Dollar 13,32. Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen ist unverändert bei 0,07%. Und der Goldpreis gerade bei 1.286,34 pro Feinunze. Das sind 27 amerikanische Cent weniger als gestern, also 0,27 US-Dollar weniger.